Wir sind eine Gemeinde, die gern singt, nicht wahr? Und tatsächlich ist es schön, all diese Stimmen zu hören, auch einige Stimmen, die letzten Sonntag nicht da waren und heute mit uns versammelt sind. Das ist wirklich schön. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass zahlreiche Lieder, die wir gut kennen, aus dem Buch des Propheten Jesaja stammen. Vor allem aus dem zweiten Teil, wo Jesaja hauptsächlich Bilder der Hoffnung bringt. Während wir im ersten Teil von Jesaja, ja, Kapitel 1 bis 39, eher diese Androhungen von Gericht sehen. Mir kam dabei auch ein Lied in den Sinn, welches nicht aus Jesaja stammt, sondern aus dem Lied, welches die Israeliten gesungen haben, nachdem Gott sie aus Ägypten befreit hat, als sie dann schon am anderen Ufer des Roten Meeres standen. Einige von euch kennen vielleicht den Film Prinz von Ägypten, kennt ihr das? Habt ihr das gesehen? Ja. Und da ist dieses Lied teilweise vertont, das ist dieses Ashira Ladonai. Ich singe dem Herrn, ich werde singen, weil er hoch und erhaben ist. Ein fröhliches Lied und ich sage euch, dieses Lied, das kann zu einem Ohrwurm werden, ja, wenn man es kennt und ein paar Mal gesungen hat. Vielleicht singen wir das auch hier irgendwann mal. Interessanterweise habe ich nur eine Stelle im ersten Teil der Bibel gefunden, wo nicht Menschen zu Gott singen, sondern wo Gott selber sagt, ich werde singen. Oder wo Gott selber sagt, ich will singen. Und das steht bei Jesaja im 5. Kapitel, wo ich diese Predigtreihe aus dem Propheten heute Morgen fortsetzen möchte. Wenn Gott über sein Volk ein Lied singt, wird es ein fröhliches oder ein trauriges Lied sein? Nun, wir sind im ersten Teil des Jesaja-Buches. Ihr wisst, wie die Antwort ausfällt. Dass dieses Lied wahrscheinlich nicht schmeichelhaft ist und dass wir es auch in den allermeisten Gesangbüchern vergeblich suchen werden. Dabei beginnt es wie ein Liebeslied und ich mag die Bibelversion, aus der Olaf vorgelesen hat. Die Gute Nachricht Bibel hat wirklich versucht, dass der deutsche Leser merkt, dass es ein Lied ist, voller Poesie und trotz aller Kritik auch ein Lied voller Schönheit. Ich lese es nochmal aus einer etwas wörtlicheren Variante, die sich leider nicht so schön reimt. Ich will singen von dem, den ich liebe, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edelsten Reben. Einen Turm baute er mitten darin und hieb auch eine Kelter aus. Dann wartete er auf die süße Frucht. Doch die Trauben waren sauer und schlecht. Nun, ihr Bürger von Jerusalem, Männer von Juda, wie denkt ihr über meinen Weinberg und mich? Habe ich nicht alles an meinem Weinberg getan? Dieses Liebeslied ist ein Gleichnis. Die Zuhörer sind aufgefordert, Stellung zu nehmen. Wie denkt ihr drüber? Und nachdem sie sagen, wie sie drüber denken, erst dann merken sie, oh, wir sind gemeint, es geht um uns. Gott hat so viel Gutes getan, er muss sich nicht rechtfertigen. Er hat die Welt erschaffen, er hat sein Volk befreit, er hat es in ein Land gesetzt, was von Milch und Honig überfließt und auch Weinberge waren dort schon angelegt. Dieses Bild von einem Weinberg, ein bisschen erinnert es uns an die Idylle des Garten Edens. Ne? Alles war gut, aber dennoch greift der Mensch zur verbotenen Frucht und die Frucht, die er hätte bringen müssen, die kommt nicht. Bester Boden, edle Pflanzen und sogar eine gute Infrastruktur. Hier eine Kelter, wo der Traubensaft ausgepresst wird und ein Turm zum sicheren Einlagern des Weines. Beste Startvoraussetzungen. Dennoch folgt Israel nicht seinem Erlöser, sondern geht eigene Wege. Saure Trauben anstatt süßer Frucht. In manchen Übersetzungen steht bei euch vielleicht anstatt saurer Trauben dieses Wort Härlinge. Also nicht Heringe, das sind Fische. Härlinge, saure Trauben. Ja. Frucht bringen sollen wir. Und an dieser Stelle mag es Zuhörer geben, vielleicht sogar heute und hier, die denken, ist das nicht Werksgerechtigkeit, wenn gesagt wird, ihr sollt gute Frucht bringen. Diesen Einwand möchte ich beantworten, weil es leider oft diese irrische Vorstellung von Gnade gibt, die sagt, es hört auf, Gnade zu sein, sobald der Mensch auch etwas tun muss. Ich meine, stellen wir uns vor, da wäre nur dürres Land gewesen, unbebaut, ungepflegt. dazu vielleicht noch eine schreckliche Dürre. Und dann donnert eine Stimme vom Himmel und ruft, bringt gute Frucht, sonst ist es aus mit euch. Das wäre keine gute Nachricht. Das wäre keine Gnade. Aber so ist es ja nicht. Gott hat zuerst gehandelt. Er hat zuerst geschaffen. Er hat befreit, erlöst. Ja, er hat uns zuerst geliebt. Das hier ist ein Liebeslied. Und selbst dabei hat Gott große Geduld. Zuhörer damals haben auch verstanden, dass es zunächst erst einmal mehrere Jahre Arbeit brauchte, bis so ein Weinberg überhaupt erstmal einen kleinen Ertrag brachte. Aber letztendlich soll die liebevolle Gnade nun auch Ergebnisse bringen. Frucht im Leben der Menschen. Wusstet ihr, dass unsere Jugendlichen sich gerade in ihrer Jugendbibelstunde mit der Frucht des Geistes beschäftigen? Schon in diesem Begriff Frucht des Geistes hört man, dass es nicht einfach darum geht, aus eigener Kraft ein besserer Mensch zu werden. Es geht darum, den Geist zu empfangen, in der Wiedergeburt, aus Wasser und Geist, dann zu wachsen und dann, ja, dann sollte das auch geistliche Auswirkungen haben. Und wenn das nicht der Fall ist, so wie hier, als Jesaja zu seinen Leuten spricht, dann sehen wir, dass der Prophet seine Bestandsaufnahme wieder in solche beeindruckende Worte kleidet. Worte, die sich im Hebräischen oft ähnlich klingen und sich sogar fast reimen, obwohl sie völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Und vielen Übersetzern, wie wir gehört haben, ist es gelungen, dieses Wortspiel auch im Deutschen wiederzugeben, dass du als Leser auch etwas von dieser dramatischen Poesie spürst, die hier aus dem Text kommt. Vor allem nochmal der Vers 7. In der NEÜ-Bibel zum Beispiel ist er so übersetzt. Der Weinberg, der Jahwe, dem Allmächtigen gehört, ist das Volk Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Er hoffte auf Gerechtigkeit und hörte Geschrei über Schlechtigkeit. Und ich habe mich dann auch mal in einer etwas wörtlicheren Übersetzung selber versucht und das ist dabei rausgekommen. Er konnte Recht erwarten, doch siehe da, Blut lachen. Und Gerechtigkeit, doch siehe da Unrecht, welches zum Himmel schreit. Es war vergebliche Liebesmühe von Gott her. Es ist genau das Gegenteil von dem rausgekommen, was rauskommen sollte. Bisschen klingt das, wie die Beschreibung eines Tatorts mitten im Mafiaviertel einer berüchtigten Stadt. So, als ob das Land und das Volk nie den Segen Gottes erfahren hätte. Nun sind das krasse Bilder aus einer Zeit 700 Jahre vor Christus. Und wir dürfen nicht denken, dass alles gut ist, solange es nicht zu derart brutalen Szenen bei uns kommt. Das Ganze ist ja damals auch nicht von jetzt auf gleich passiert. Dornen und Disteln, die wachsen langsam. Aber der generelle Trend, die Entwicklungsrichtung, die Jesaja nun in mehreren Weherufen beschreibt, die können wir auch in unserer Zeit beobachten. Und leider auch mehr und mehr dort, wo es noch vor wenigen Jahrzehnten undenkbar gewesen wäre. Selbst vor christlichen Kreisen macht die Entwicklung nicht immer Halt. Vers 8 in Kapitel 5. Wehe denen, die sich ein Haus neben das andere stellen, ein Feld nach dem anderen kaufen, bis kein Grundstück mehr da ist und ihnen alles gehört. Klingt wie ein Immobilienboom, ne? Aber hier ging er auf Kosten der Armen, denen man ihre Bleibe wegnahm, als sie ihre Schulden nicht mehr begleichen konnten. Und wir wissen, jeder materielle Überfluss geht irgendwie auf Kosten von irgendjemand anders. Auch Menschen des Glaubens, wir müssen aufpassen, dass wir nicht dem Materialismus verfallen, der ja ein böses Ende nimmt, wie Paulus ja auch an Timotheus geschrieben hat. Und auch Jesaja warnt vor dem Ende. Da hörte ich den Schwur Jahwes, die vielen Häuser werden öde und leer, so groß und schön sie auch sind, sie werden ohne Bewohner sein. All diese Habe verödet, wenn Gott die Einwohner Jerusalems durch fremde Eroberer wegschleppen lassen wird, und es ist ja auch letztendlich so gekommen. Dann kommt der nächste Weheruf. Und hier sehen wir das Spiegelbild einer Gesellschaft, die sich nur noch amüsieren will, aber für Gottes Botschaft taub geworden ist. Verse 10 und 11. Wehe denen, die schon am frühen Morgen hinterm Bier her sind und sich erhitzen am Wein bis spät in die Nacht. Zither und Harfe, Pauke und Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage. Doch was Jahwe tut, beachten sie nicht. Vor seinem Wirken haben sie keinen Respekt. Es geschieht oft in der Menschheitsgeschichte, nicht nur in Jesajas Zeit, aber es geschieht oft, dass eine Kultur oder eine Zivilisation so gegen Ende ihrer Hochzeit, ihrer Blüte, mehr und mehr auf Unterhaltung setzt, wobei das Niveau stetig sinkt. Brot und Spiele hat man das zum Beispiel im Römischen Reich genannt. Und wer in einer solchen Situation Warnungen ausspricht, er wird nicht nur überhört, er muss sogar damit rechnen, dass Menschen über den Gedanke einer göttlichen Abrechnung spotten werden. Verse 18 bis 19. Wehe denen, die die Strafe für ihre Schuld herbeiziehen an Stricken des Wahns. Das Gericht über ihre Sünde schleppen sie mit Wagenseilen herbei und sagen dazu, er soll sich beeilen, der heilige Gott Israels. Wir wollen endlich sehen, was er mit uns tut. Diese Worte sind zeitlos. In jeder Epoche der Menschheitsgeschichte gibt es irgendwie Spötter, die sagen, na los, zeig mir doch deinen Gott. Petrus schreibt zum Beispiel ähnliche Worte in seinem zweiten Brief, Kapitel 3. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich darüber lustig machen und ihre eigenen Begierden ausleben. Sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit der Schöpfung von Anfang an war. Es folgen jetzt noch viele weitere Weherufe von Jesaja, doch aus Zeitgründen will ich nur noch auf die beiden nächsten eingehen. Verse 20 und 21. Vielleicht ist es sogar dick gedruckt bei dem einen oder anderen in seiner Bibel. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Die Finsternis zum Licht erklären und Licht zur Finsternis. Die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Wehe denen, die sich selbst für weise halten und meinen, dass sie verständig sind. Jesaja sagt ja nicht nur, ihr habt Gottes Gebote übertreten, das war ja auch nichts Neues. Wir Menschen haben in dieser Hinsicht ja schon immer versagt. Wer Gottes Gebote übertritt und dann aber die Gnade Gottes in Anspruch nimmt und umkehrt, der kann ja die Vergebung bekommen und alles wird gut. Aber hier ist mehr als das passiert. Die Menschen, zu denen Jesaja redet, versuchen Gottes Ordnung selber auf den Kopf zu stellen. Sünde gilt von nun an als akzeptabel und gut. Heiligkeit, Glaube, Gehorsam werden als böse und menschenfeindlich abgelehnt. Im Prinzip gleicht es dem völligen Rausschmiss Gottes aus den letzten Nischen des Lebens. Aus dem bekannten Roman Die Brüder Karamasow stammt dieses bekannte Zitat von Dostojewski: Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Eigene Gesetze und Moralvorstellungen zu erfinden und zu befolgen, das führt immer wieder zum Niedergang, wie die Geschichte beweist. Selbst wenn die Kultur, in der das passiert, ursprünglich mal eine Kultur war, die auf christlichen, auf biblischen Werten gegründet wurde. Geschichte wiederholt sich. Und so kann Jesus den Menschen seiner Tage eine Geschichte erzählen, die irgendwie ganz ähnlich zu der Geschichte klingt, die Jesaja erzählt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr in euren Bibeln Matthäus 21 aufschlagen und ab Vers 33 lesen wir hier ein paar Worte. Das ist 700 Jahre später. Das erzählt jetzt Jesus seinen Zeitgenossen. Ein Gutsherr legte einen Weinberg an, zog eine Mauer darum, baute eine Keltergrube und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er ihn an Winzer und reiste ins Ausland. Als die Zeit der Weinlese gekommen war, schickte er seine Diener zu den Winzern, um seinen Anteil an der Ernte abzuholen. Doch die Winzer fielen über seine Diener her. Den einen verprügelten sie, einen anderen schlugen sie tot und wieder einen anderen steinigten sie. Da schickte der Gutsherr noch einmal Diener, mehr als beim ersten Mal. Aber mit denen machten sie es genauso. Zuletzt schickte er seinen Sohn zu ihnen, weil er dachte, meinen Sohn werden sie sicher nicht antasten. Doch als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um und behalten das Land für uns. So fielen sie über ihn her, stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Eigentümer des Weinbergs mit diesen Winzern machen, wenn er kommt, fragte Jesus. Er wird diesen bösen Leuten ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere verpachten, die ihm den Ertrag pünktlich abliefern, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, habt ihr denn nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Es ist ein Wunder für uns. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Mit anderen Worten, ihr seid gemeint. Ja, sie verwarfen Jesus. Und 40 Jahre später ging Jerusalem erneut zugrunde. Der Tempel wurde zerstört und inzwischen schon längst woanders neu errichtet, bei einem Volk, das rechte Frucht bringt. Ein Tempel aus lebendigem Stein, die Gemeinde des Herrn. Und diese Gemeinde muss immer wieder erleben, dass sie von der Welt nicht verstanden wird. Auch wir kennen Trends in unserer Gesellschaft, die zeigen, wie sehr sich die Mehrheit von Gott entfernt hat. Die Ehe aus einem Mann und einer Frau wird schon länger als altmodisch betrachtet. Und wenn du es wagst, irgendeine alternative Form von Beziehung zu kritisieren, dann bist du plötzlich der Böse. Und das passiert auch immer mehr in Kreisen, wo man noch vor wenigen Jahrzehnten in diesem Punkt das akzeptiert hat, was die Bibel lehrt. Was sollen wir nun machen? Ich habe keine vollständige Liste parat, nur ein paar Punkte. Und Punkt 1 auf dieser Liste ist, sei nicht überrascht über das, was ringsumher passiert. Biblische Wertvorstellungen werden nicht auf große Begeisterung in der Gesellschaft treffen. Petrus wiederum hat schon den Christen im ersten Jahrhundert geschrieben, jetzt wundern die sich, dass ihr nicht mehr mit in diesem Strom der Leidenschaften schwimmt und lästern über euch. Aber sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil sprechen wird über die Lebenden und über die Toten. Ja, wir Christen machen uns Sorgen, ne, über den Verfall von Moral, von Werten und Verhalten in unserer Welt. In was für einer Welt werden unsere Kinder mal leben? Aber der moralische Zustand dieser Welt, das ist so ein zyklisches Auf und Ab. Es gab Zeiten, die schrecklich waren, etwa das Römische Reich, vor allem gegen Ende, oder das Mittelalter. Und es gab Zeiten, die relativ gut waren, wie etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, als Aufbruchstimmung herrschte und als auch Gemeinden richtig gewachsen sind und wie Pilze aus dem Boden schossen. Aber das Pendel schwingt immer zwischen diesen beiden Extremen. Zwischen sehr guten Zeiten und Zeiten des moralischen Verfalls. Und das wird immer so sein, bis Jesus wiederkommt. Wir aber folgen nicht diesem Hin und Her, sondern wir gehen geradeaus weiter in Richtung der Ewigkeit mit Gott. Ein zweiter Punkt, den ich denke, wir vor Augen haben müssen, wenn es darum geht, was sollen wir tun? Wir sollen die Welt evangelisieren, aber wir können diese Welt nicht reparieren. Klar soll das Christentum die Welt auf positive und konstruktive Weise beeinflussen. Wir sollen Licht sein, so wie eine Stadt auf einem Berg. Ne? Denkt an das Bild letzte Woche. Eine Stadt, die man nicht übersehen kann. Wir sollen wie Salz sein, welches würzt und konserviert. Wir können den gesellschaftlichen Verfall an vielen Stellen stören bzw. verlangsamen. Letztendlich aber muss es unser Ziel sein, mit der guten Botschaft, dem Evangelium, so viele wie möglich aus ihrem Trott zu reißen und mitzunehmen. Raus aus dieser Welt und rein in Gottes Reich, wo sein Wille geschieht. Nicht das, was sich irgendwelche Influencer ausgedacht haben. Wir können die Welt als Ganzes nicht retten. Sie ist ja auch gar nicht mehr ganz. Ne? Man kann die Welt nicht reparieren, aber man kann aus ihr herauskommen. Und das Dritte, das ist eher wirklich etwas für uns. Bringen wir selber weiter gute Frucht in Gottes Weinberg. Ja, das ist ein Gleichnis, was auch uns angeht. Das Gleichnis, was Jesaja und Jesus uns erzählen, ist zu allen Zeiten ein gutes Bild. Wir können nur bedingt Einfluss darauf nehmen, was andere mit dem Segen Gottes machen, aber wir können Einfluss darauf nehmen, was wir mit dem Segen Gottes machen. bringen wir Frucht? Und bekannte Worte hat Jesus im Johannesevangelium Kapitel 15 gesprochen. Und wiederum ist es eine Art Weinbergsgleichnis. Er hat gesagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Gott kümmert sich um uns. Ja, und wie muss eine Rebe beschaffen sein, um gute Frucht zu bringen? Vielleicht denkt jetzt jemand, oh, was, wenn ich nicht gut genug bin? Ich mache ja immer wieder Fehler. Nun, das weiß der Weingärtner. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und er weiß, dass wir alle aus eigener Kraft nie genug Frucht bringen können. Lasst uns mal weiterlesen und auf einen Begriff achten, welcher immer wieder vorkommt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Ihr habt es gehört, ne? Wie oft hier vom Bleiben die Rede ist. Vor Gott zählt nicht zuerst die Qualifikation. Sonst hätte sich Jesus keine einfachen Leute als seine ersten Nachfolger ausgesucht. Bedenkt mal, welches Rohmaterial das war. Ungestüme Leute, vorlaute Leute, Leute, die langsam waren, etwas zu begreifen. Aber 11 von 12 waren treue Leute, die geblieben sind. Was zählt, ist die Treue. Wer nicht treu ist, dem nützen all seine Qualifikationen nichts. Wer treu ist, der hat die Möglichkeit, in Gottes Reich alles Mögliche zu erlernen und zu wachsen und sich zu qualifizieren, wenn du mal so das sagen möchtest. Aber die Treue ist das, was zuerst zählt. Und so geht an uns alle eine Einladung, die auch wieder in das Bild eines Weinbergs gekleidet ist. Matthäus 21, ab Vers 28. Und er sagt Folgendes. Ein Mann hatte zwei Söhne, und sagte zu dem Älteren, mein Sohn, geh heute zum Arbeiten in den Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte der. Aber später bereute er seine Antwort und ging doch. Dem zweiten Sohn gab der Vater denselben Auftrag. Ja, Vater, antwortete dieser, ging aber nicht. Wer von den beiden hat nun dem Vater gehorcht? Die Antwort ist klar, der Erste. Merkt ihr, was das für Leute sind, die in Gottes Reich kommen, in seinen Weinberg? Das sind häufig Leute, die vielleicht am Anfang ein bisschen rummucken, skeptisch sind, unwillig sind, vielleicht sogar feindselig, ich sage nur Saulus von Tarsus. Aber diese Leute besinnen sich und ändern die Richtung. Um die Menschen der zweiten Sorte muss man sich Sorgen machen. Sie nicken zu allem. Sie sagen Ja und Amen. Aber sie tun letztendlich nicht, was Gott will. Lasst uns so sein wie der erste Sohn, Arbeiter in Gottes Weinberg. Amen.